Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlon.
Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Hallo Leute, es ist Donnerstag, der 22. Januar 2026, hier ist Folge 308 und ich bin Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa, herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Na, schon ausgewandert oder immer noch in good old Germany? Wir müssen diese Ausgabe leider mit einem kleinen Warnhinweis versehen. Sie kann Spuren von Fernweh enthalten. Andererseits, wenn alle Vernünftigen das Land verlassen, wer bleibt dann eigentlich noch übrig? Vermutlich nur Politiker und Klimajünger.
Kannst du eigentlich noch wütend sein? I want you to panic. Wirklich. Und das hier ist dein Reminder. Ganz ehrlich, ich fühle mich zwischen all den ganzen Schlagzeilen oft ziemlich abgestumpft. Und ich will, dass wir Panik haben.
Sagt der junge Mann von Fridays for Future. Er möchte, dass wir endlich in Panik geraten. Mhm. Kein Problem, wir haben heute eine Menge schweißtreibende Fakten im Gepäck. Die haben aber nichts mit Klima oder Wetter zu tun, sondern mit der ganz realen Hitzeentwicklung in unseren Geldbeuteln.
Ja, kaum ist das Geld auf dem Konto, ist es auch schon verglüht in den Weiten von Finanzamt und Bundeshaushalt. Wir machen heute mit euch ein paar kleine Ausflüge, zum Beispiel in unsere Nachbarländer. Wie halten die es eigentlich mit Arbeitszeit und Steuern? Dieser Blick dürfte unserem Kanzler aber so gar nicht gefallen.
Außerdem reisen wir nach Grönland und in die Ukraine. Beide Staaten, die schon bald den USA gehören. Nein, das ist natürlich Quatsch. Also Kiew steht ja bereits mehr oder weniger unter Verwaltung der Vereinigten Staaten. Und in Sachen Korruption können deutsche Politiker es sicher mit dem Zelensky-Kabinett aufnehmen, oder?
Das verspricht eine verboten gute Sendung zu werden. Schnell die Tür abschließen und los geht's in den ersten Themenblock.
Basta Berlin, das ist euer alternativloser Podcast mit Herz. Und darum blicken wir jetzt auf die, denen es leider nicht so gut geht. Es sind die Schwächsten in der Mitte unserer Gesellschaft. Die ARD hat sich die Kamera geschnappt und über sie berichtet. Sie leben zwischen Bundestag und Brandenburger Tor.
Im Regierungsviertel bin ich tatsächlich vom ersten Tag an. Und je tiefer du in das Regierungsviertel reingehst und je freundlicher du bist, desto weniger werden dich die Beamten hier wegscheuchen.
Und auch wetterbedingt geschützt und noch viel besser, als wenn man keine Brücke hätte. Wenn ich in der Reihe aufstehe, gehe meine Flaschen sammeln, gehe noch zu zoologischen Garten, duschen, da schon Mittagessen und dann Flaschen sammeln den ganzen Tag.
Falls ihr sie nicht erkannt habt, das waren Kevin Kühnert und Olaf Scholz.
Schlimm. Wirklich schlimm, dass die beiden Sozialdemokraten so tief fallen konnten. Und da sage noch einer, Politiker fallen immer weich. So sieht das aus, wenn das Übergangsgeld alle ist.
Aber immerhin, es gab eine erste Reaktion von Bundeskanzler Friedrich Merz.
Das ist ein toller Anblick von hier oben auf Sie herunterzuschauen.
Also ich weiß nicht, irgendwie wirkt das für mich herzlos. Als wenn der Kanzler im Privatjet über das Elend ballert und gar nicht ganz so viel Mitleid mit seinem Volk hätte.
Ein Herz für Scholz hat aber ausgerechnet die Chefin der größten Oppositionspartei. Alice Weidel, die eiserne Lady der AfD. Wenn es um Olaf Scholz und Co. geht, hat sie auf einmal ein ganz weiches Herz.
Wir werden, wenn wir in der Regierung sitzen, diese ganzen Leute vor ein ordentliches Gericht ziehen und sie zur Rechenschaft ziehen.
So nämlich. Obdachlosigkeit und Kälte sind keine Option. Für solche Leute gibt es doch Gerichte und Gefängnis.
Da müsste man aber erstmal einen Tatbestand finden. Bei Ursula von der Leyen ist es ja nicht so schwer. Wiederholtes Schreddern von Handys, Zurückhalten von Informationen, Löschung von Daten, die sie nicht löschen darf, um nur mal ein paar Sachen zu nennen, die selbst über die großen Medien zu erfahren sind. Man könnte natürlich sagen, das sind Lappalien. Man könnte aber auch sagen, das deutet auf eine kriminelle Vereinigung hin, die Beweismaterial verschwinden lässt. Einen Anfangsverdacht haben wir da auf jeden Fall.
Bei Olaf Scholz, da gab es ja bereits einen Untersuchungsausschuss. Bei ihm geht es ja um die Frage, ob er selber Einfluss genommen hat, um einer Bank Dutzende Millionen Euro Steuern zu ersparen. Und ob der aktuelle Hamburger Bürgermeister, Peter Tschentscher, Moin Moin und 2G, darin verwickelt ist. Und was die mehr als 200.000 Euro Bargeld eigentlich im Schließfach von SPD-Strippenzieher Johannes Kahrs zu bedeuten haben.
Johannes Kahrs, der einzige Bargeldbefürworter der SPD. dem Johannes Kahrs, der als Mastermind der Berliner Politik galt, der wie kein Zweiter die AfD an den Pranger gestellt hat und auf der Wichtigkeitsleiter immer weiter nach oben gestiefelt ist, der dabei dem Parteinachwuchs Obdach in Berlin bot und ihnen Alkohol zur Verfügung stellte, gegen den staatsanwaltlich ermittelt wurde, der aber nicht überführt ist.
Der Johannes Kahrs, der dann von einem auf dem anderen Tag aus der Politik verschwunden ist, jahrelang Spenden gesammelt hat, im Wahlkampf Zehntausende Euro von Rüstungsunternehmen bekommen hat, der plötzlich seine Social-Media-Accounts mit großer Reichweite nicht mehr bedient, der sich von seinen Mitgliedschaften verabschiedet hat und von dem man heute überhaupt nicht weiß, was er überhaupt so macht.
Vielleicht schläft er ja am Bundestag unter der Brücke. Ha, man weiß es nicht. Johannes Kahrs, der einzige Unschuldige, der ohne den Hauch einer Missetat vollkommen aus Politik und Zivilgesellschaft verschwunden ist. Wer war noch gleich dieser Johannes Kahrs? Wen könnte man da fragen?
Herr Scholz erinnert sich nicht.
Er erinnert sich nicht.
Er habe keine Erinnerung.
Über 30 Fragen wurden gestellt. Viele davon hat er beantwortet mit:
Ich kann mich an nichts erinnern.
Also große Erinnerungslücken.
Die vielen, vielen Erinnerungslücken.
Die vielen, vielen Erinnerungslücken.
Die Erinnerungslücken, die sind nicht weniger geworden.
Die Erinnerungslücken, die er immer wieder hat, die ja fast zu einem Running Gag geworden sind.
Der Kanzler bleibt also dabei, er kann sich nicht erinnern.
Sagt er zumindest.
Toller Zusammenschnitt von Übermedien. Niemand kann sich daran erinnern, wer Johannes Kahrs ist oder wann sich Scholz und Tschentscher mit wem getroffen haben. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, was überhaupt dieser Cum-Ex-Skandal war. Dieser Scholz, der hat wirklich hypnotische Fähigkeiten.
Unser Max Stirner hat dazu kürzlich einen ganz hervorragenden Tweet veröffentlicht. Er handelt von dem, was gesagt wird und dem, was angeblich nicht gesagt wurde. Marcel, trag das doch bitte mal vor.
Scholzen, sich an das Gesagte nicht erinnern können. Kubiken, immer das Gegenteil vom Gesagten tun. Merzen, das Gesagte anschließend den Linken opfern. Güntern, verbieten wollen, über Gesagtes zu berichten. Und Lanzen, einfach zu sagen, das wäre nie gesagt worden.
Auf den Punkt gebracht. Wir hören jetzt aber auf mit diesen Forderungen nach Strafverfolgung und Gefängnis. Wir bringen heute niemanden ins Gefängnis.
Auch nicht Präsident Zelensky?
Den schon, aber erst in 20 Minuten.
Okay, bis dahin widmen wir uns erstmal der deutschen Rolle in Europa und der Welt.
Und deswegen schauen so viele auf uns und erwarten von uns, dass wir ein Stück Führungsverantwortung in dieser Europäischen Union übernehmen. Ich sage das mal in aller Bescheidenheit. Wer denn sonst, wenn nicht wir? Es gibt kein zweites Land, das diesen Führungsanspruch so abverlangt bekommt von den Nachbarn, von den Freunden in der Europäischen Union wie wir. Und deswegen habe ich diese Aufgabe angenommen.
Die deutsche Führung in Europa, wer kennt sie nicht? Und vor allem die Nachbarländer, die sich nichts sehnlicher wünschen als deutsche Führung.
Ja, legendär unsere Nachbarn aus Polen, die immer wieder verzweifelt über die Oder rufen: Führe mich, Deutschland, führe mich.
Oder die Ungarn mit Viktor Orban. Er fleht seit 10 Jahren um deutsche Führung.
Nicht zu vergessen, Emmanuel Macron oder Giorgia Meloni. Beide blicken voller Sehnsucht und mit Kulleraugen von unten auf den großgewachsenen Kanzler Fritze. Ich brauche Führung.
Meloni und Macron und Fritze Merz. Mich erinnert das irgendwie an diesen Schundroman 50 Shades of Grey in der EU-Version.
Fritzes Shades of Grey?
Genau, den meine ich, ja.
Friedrich Merz meint, die Deutschen sollen endlich führen. Aber Herr Merz, wer hat denn beispielsweise in der Flüchtlingskrise geführt?
Angela Merkel hat geführt. In den Untergang. In den Untergang hat sie geführt. Das meint jedenfalls Viktor Orban. Und das sehen auch die Polen so.
Die Deutschen sollen führen. Aber wer hat denn geführt und die Impfstoffverträge ausgehandelt?
Unser deutsches Mädel Ursula von der Leyen. Die hat damit ein Milliardengrab geschaufelt.
Herr Merz, wir widersprechen Ihnen gerne. Ihre Behauptung vom Wunsch nach deutscher Führung mag für manche Länder der EU zutreffen. Generalisieren können Sie das aber nicht.
General Friedrich Merz, der Führer für Frieden. Wer kennt ihn nicht? Seinen ersten Auslandseinsatz hat er ja schon befehligt. Und man kann sagen, das war ein ganz großer Erfolg.
Ein Airbus A400M mit 13 Bundeswehrsoldaten an Bord hebt ab aus Niedersachsen Richtung Grönland. Französische und dänische Soldaten sind gestern Abend schon in der Hauptstadt Nuuk gelandet. Weitere Nationen sollen folgen. Die NATO zeigt Präsenz, um Donald Trump zu zeigen, dass man sich um das kümmert, was er fordert: arktische Sicherheit.
Deutschland führt in Europa und Deutschland führt In Grönland. Mit 13 Soldaten unterstützen wir das dänische Militär. Das ist ein klares Zeichen gegen die Feinde von Völkerrecht und Freiheit.
1,9 Milliarden Russen, Chinesen und Amerikaner wissen jetzt Bescheid. Grönland bleibt dänisch. Hm.
Aber sag mal, hat Frankreich nicht noch mehr geführt? Die haben ja sogar 15 Soldaten geschickt.
Ach Quatsch! Schau dir auch bloß mal die Bilanz an. Etliche Kriege können nicht irren. Ein deutscher Soldat wiegt doppelt so schwer wie ein französischer Soldat. Das wollen wir mal nicht vergessen.
Ach so. Und was ist mit holländischen und norwegischen Soldaten? Und finnische? Die waren ja auch dabei.
Marcel, entscheidend ist die deutsche Führung. Mhm. Und das, was wir in Grönland geschafft haben, das war historisch. Mhm. Unser dreckiges Dutzend plus eins, unsere legendären Soldaten, die haben eine ganz neue Kategorie der Kriegsführung erfunden.
Lass mich raten, ein Blitzkrieg.
Nein, es war ein Fritzkrieg.
Das ging fix. Nach nicht mal 44 Stunden in der grönländischen Hauptstadt Nuuk tritt die Bundeswehr schon wieder die Rückreise an. Die 15 Soldaten fliegen mit der Zivilmaschine von Iceland Air, die hier hinter mir steht, über Reykjavik zurück nach Deutschland. Das Ganze war hier immer als eine Erkundungsmission gelabelt. Eine dauerhafte Stationierung war nicht geplant, aber dass es jetzt so schnell zurückging, war dann doch überraschend.
Wahnsinn! 13 deutsche Soldaten erkunden Grönland. Ein Gebiet sechsmal so groß wie Deutschland. Und das schaffen sie in 15 Stunden, denn nur so lang war es bei ihrem Besuch insgesamt hell. Das nenne ich mal einen Fritzkrieg.
Das ist das neue Deutschland-Tempo.
Das neue Deutschland-Tempo, das wir haben.
Und bei X haben wir auf dem Kanal von Steffen Unger übrigens exklusive Aufnahmen des Bundeswehreinsatzes gefunden.
Im Gänsemarsch rein, im Gänsemarsch raus. Deutschland ist endlich wieder kriegstauglich. Früher haben deutsche Führer 1000 Jahre im Voraus geplant. Heute reichen 44 Stunden.
Aber was ist eigentlich passiert? Warum sind unsere Jungs denn schon wieder abgezogen?
Lass mich raten, die Taliban sind gekommen, wir haben ihnen unser gesamtes Militärgerät überlassen und sind mit 300 Afghanen im Frachtraum und 5 Afghanen am Triebwerk hängend überstürzt aus Nuuk geflohen.
Ich halte das für einen Quatsch.
Aber Marcel, was passiert denn jetzt mit den Ortskräften? Kann mal einer an die Ortskräfte denken? 13 Bundeswehrsoldaten haben 57.000 Ortskräfte zurückgelassen, ihrem eigenen Schicksal überlassen. Sie fürchten um ihr Leben und das ihrer Familien. Wann holen wir die denn endlich raus?
Auch ein Quatsch. Die Deutschen sind gelandet und damit wollten sie ein Zeichen gegen eine russische Invasion setzen.
Ach, und das ist jetzt kein Quatsch, ja? Ernsthaft?
Naja, also offiziell, so heißt es übrigens auch beim ZDF, wollten die Deutschen Donald Trump beruhigen und beweisen, dass die Europäer bereit sind, Grönland gegen Russland zu verteidigen. Und gegen China.
Mit 13 Mann?
Es ist ja jetzt nur eine Erkundung. Dem können ja noch viel mehr Dutzende Soldaten folgen.
Ich sehe ihn schon vor mir. Den deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius, der sich einen Schnäuzer angeklebt hat und mit Stolz in der Stimme spricht, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Stauning-Alper verteidigt.
Stauning-Alper.
Kennst du nicht. Stauning-Alper. Also du musst zum Hindukusch, dann rechts abbiegen und 14.000 Kilometer nach Norden, dann bist du am Stauning-Alper. Das ist ein Hochgebirge im Osten Grönlands. Also potenzielles Einsatzgebiet der deutschen Bundeswehr.
Ja.
Vollständig erkundet. Von einem dreckigen Dutzend im Deutschland-Tempo.
Wollen die Deutschen wirklich Chinesen oder Russen abschrecken?
Ich glaub's nicht.
Könnte es vielleicht sein, dass die deutsche Bundeswehr im verdeckten Einsatz gegen die USA war? Dass wir hier eigentlich ein Kräftemessen zwischen den Europäern und den Amerikanern sehen?
Das wäre in etwa so fair wie ein Armdrücken von allen Chinesen gegen alle Deutsche.
Und darum will es ja angeblich niemand und deswegen verlagerte sich der Konflikt weg vom Militärischen hin zum Finanziellen. Denn während die Deutschen Grönland erkunden, da kündigte Donald Trump neue Strafzölle an.
Donald Trump eskaliert den Konflikt um Grönland. Der US-Präsident kündigt Strafzölle gegen europäische Unterstützer der Insel an. Auch Deutschland ist betroffen. Die gestaffelten Zölle sollen so lange gelten, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf der Arktisinsel erzielt werde, schreibt Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Es ist also mal wieder soweit. Die EU und die USA bereiten sich auf den nächsten Zollkrieg vor. Der letzte ging in etwa so aus wie ein Armdrücken zwischen allen Chinesen und allen Deutschen.
Trump arbeitet in Schottland an seiner Work-Life-Balance. Erst Golf, dann EU-Zolltreffen. Die EU-Kommissionspräsidentin passt sich an. Um ein Zollfiasko zu vermeiden, reist sie gestern zu Trumps Golfplatz nach Turnberry in Schottland. Am Ende zeigen sich beide zufrieden.
Oh ja, sehr zufrieden. Vor allem die Europäer. Die haben erklärt, 600 Milliarden Dollar in den USA zu investieren und für 750 Milliarden Dollar Energie aus den USA zu kaufen. Und die Europäische Union hat die Zölle gesenkt.
Im Gegenzug haben die USA die Zölle erhöht.
Ja, Ursula von der Leyen war richtig zufrieden. Sie hatte in etwa so erfolgreich verhandelt wie damals mit Pfizer-Chef Albert Bourla.
Weißt du, welche Idee mir gerade gekommen ist? Also wenn wir Ursula von der Leyen wirklich eines Tages vor Gericht stellen, dann wird Donald Trump Staatsanwalt und Richter in einer Person. Und er wird dann zu Ursula von der Leyen sagen, ich gebe Ihnen 600 Jahre Gefängnis. Und dann wird sie sagen, da bin ich jetzt unzufrieden. Ich gebe Ihnen 300 Jahre. Ja, da bin ich jetzt zufrieden. Ja. 300 Jahre sind okay. Mhm. Ich muss schon sagen, manchmal glaube ich, ein echter Krieg wäre billiger, als wenn Ursula von der Leyen wieder verhandelt.
Ja, und auch schneller vorbei, Benjamin.
Aber dieses Mal wird ja alles anders. Dieses Mal bieten wir ihm die Stirn. Schützenhilfe kommt von den Vereinten Nationen.
Want to know what the German president of the General Assembly does after 6 days and night of high-level week for relaxing? Well, watch some football.
Annalena Baerbock, der feuchte Traum von Friedrich Merz.
Benjamin.
Doch nicht, weil sie so schön ist, sondern weil sie so mächtig ist. Deutsche Führung auf der ganzen Welt. Annalena Baerbock ist die Vorsitzende der UN-Generalversammlung. Und sie macht die Beine breit. Glaubt ihr nicht? Dann schaut mal hier. Sie erklärt die internationale Politik und zeigt uns dabei eine ausgesprochen selbstbewusste Pose. Die hat sie übrigens nicht nur in einem Video eingenommen, sondern in mehreren Videos. Auch wenn sie mit ihrem Kollegen spricht, der übrigens da ganz verschüchtert so sich zusammenfaltet. Und Annalena Baerbock, als hätte sie die dicksten Eier der Welt, sitzt sie da. Hm. Und ihr kriegt ihr Frühstück. Mansplaining ist das übrigens. Das ist ein Fachbegriff dafür, dass Männer die Beine spreizen und sich damit Raum nehmen. Das kann unsere Baerböckin schon lange.
Willkommen zu unserem neuen Format.
This crisis isn't trending.
Zum ersten Mal wurde die Resolution zur Koordinierung der humanitären Hilfe nicht verabschiedet. Einzelne Mitgliedstaaten haben plötzlich an über 70 Paragraphen Änderungen vornehmen wollen. Mit Blick auf die Klimakrise, mit Blick auf die reproduktiven Rechte von Frauen.
Ah, sie hat schon wieder baerböckisch gesprochen, verstehe ich leider überhaupt nicht. Was meinst du da jetzt denn mit diesen einzelnen Staaten?
Vor allem die USA.
Okay, und was meinst sie mit reproduktiven Rechten von Frauen?
Na, was denkst du denn?
Keine Ahnung, das sind Rechte von Frauen, die sich immer wieder herstellen. Vielleicht das Frauenwahlrecht alle 4 Jahre zu jeder Wahl.
Also das ist wirklich absolut falsch. Denk scharf nach. Reproduktive Rechte. Was könnte das sein?
Das Recht von Frauen, sich selber zu klonen.
Das war jetzt schon nah dran. Ich weiß, Baerböckisch ist wirklich eine sehr komplizierte Fremdsprache, aber ich bin sicher, du schaffst das.
Das Recht von Frauen, sich selber und ihren Mann zu reproduzieren und Kinder zu kriegen.
So, fast ganz nah dran. Eigentlich das Gegenteil, sie meint Abtreibung.
Ah.
Sie meint das Recht, Kinder nicht zu kriegen. Das war der Streitpunkt. Und das ist auch der Streitpunkt gewesen zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Und das ist auch der Streitpunkt zwischen Annalena Baerbock und den USA.
Die Regierung von Donald Trump führt einen Kulturkampf auf etlichen Ebenen, auch auf der Ebene der Vereinten Nationen. Trump und seine Republikaner sind abtreibungskritisch. Hinzu kommt ihre Ablehnung von Transpolitik und Genderpolitik.
Vereinfacht gesagt sieht Trump die UN und ihre etlichen Unterorganisationen als Gegner im Kulturkampf. Darum sind die USA auch aus dutzenden Organisationen ausgetreten und verhinderten den Beschluss der Vereinten Nationen. Aber was hat das alles mit Grönland zu tun?
Viel. Alles. Es hängt ja wie immer alles miteinander zusammen. Warum haben Europäer und Amerikaner keine Basis miteinander? Warum können sie nicht vertraut miteinander reden? Warum fühlt es sich wie eine Feindschaft an? Weil es eine Feindschaft ist. Der US-Wahlkampf zwischen Biden-Harris und Trump wird jetzt auf internationaler Bühne fortgesetzt. Und da geht es eben auch um Grönland.
Die Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, hat dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben. Sie ist der Überzeugung, dass die USA gegen ihre eigenen Interessen verstoßen und international isoliert seien. Und sie hat konkrete Vorschläge gemacht.
Aber die Vereinten Nationen sind die Summe der Mitgliedstaaten. Wenn alle 193 oder 180, wenn nicht alle mitmachen, klar und deutlich sagen, wir nutzen diese Regeln. Zum Beispiel gibt es ja Sanktionen auch im Völkerrecht, auch in der Charta der Vereinten Nationen. Und zwar das ganze Spektrum, was man nehmen kann. Wirtschaftssanktionen, Finanzsanktionen, weitere.
Die deutsche Ex-Außenministerin schlägt vor, die USA zu sanktionieren. Und zwar mit 180 Ländern der Vereinten Nationen. Wirtschafts- und Finanzsanktionen, das hat sie angesprochen.
Was könnte das sein? Lass uns mal nachdenken.
Man könnte die USA von internationalen Zahlungsströmen abkapseln. Zum Beispiel dafür sorgen, dass Kreditkarten nicht mehr in den USA funktionieren. Mastercard und Visa könnten dann nicht mehr genutzt werden.
Ja, und American Express.
Ja, natürlich auch American Express. Das funktioniert dann in den USA auch nicht mehr.
Kann es sein, dass die Europäer sich da ein kleines bisschen überschätzen?
Die Europäer sind der größte Binnenmarkt der Welt. Wenn die Europäer gemeinsam mit anderen Staaten auf dieser Welt diese Dinge beschließen, dann hat das natürlich einen massiven Effekt. Ich habe vorhin angesprochen, die USA sind schwer verschuldet und zwar verschuldet bei China, bei den Europäern und auch Kanada hält viele Staatsanleihen. Wir haben die wirtschaftlichen Abhängigkeiten, wo es ein großes, großes Interesse natürlich auch bei militärischen Exporten von deren Material gibt.
Baerbock verweist auf die Staatsverschuldung der USA. Die ist in der Tat enorm.
Da stehen wir natürlich gut da. Wo die Amis eine Staatsverschuldung haben, haben die Deutschen ein Sondervermögen.
Die USA haben eine Schuldenquote von rund 130% des Bruttoinlandsprodukts.
Das ist natürlich schlimm.
Ja, so schlimm wie die Schuldenquote von Frankreich oder Italien oder Griechenland.
Und was haben die Deutschen?
Die haben noch Platz, die liegen in etwa bei der Hälfte.
Das nennt man nicht Platz, das nennt man Munition. Munition im Handelskrieg gegen die USA.
Annalena Baerbock regt an, die USA mit Rüstungsausgaben unter Druck zu setzen. Kauft nicht bei den Amis.
Kann man machen, entspricht aber so gar nicht dem, was die Deutschen eigentlich machen. Die kaufen natürlich massiv in den USA ein. Unter anderem F-35 Kampfjets, mit denen man auch nukleare Sprengköpfe transportieren kann.
Oder Transporthubschrauber für die Luftwaffe.
Oder das berühmte Patriot-System für die Luftverteidigung.
Was wäre wohl, wenn man das jetzt nicht mehr in den USA bestellen würde?
Na, ist doch ganz klar. Dann würden die Atombomben im Zweifelsfall auf Berlin fallen.
Vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wenn die EU einen echten Konflikt mit den USA sucht, welche Waffen werden dann überhaupt funktionieren? Wer kann garantieren, dass es keine spontane Selbstentzündung gibt? Sind die Deutschen sich eigentlich sicher, dass die gekauften und vernetzten Waffen auch funktionieren, wenn sie in einem Ernstfall gegen die USA gerichtet werden?
Nein, nein und nochmal nein. Die Deutschen mit ihrem europaweiten Führer Friedrich Merz sind bestenfalls der Pudel der USA. Aber sie benehmen sich wie ein Chihuahua. Sie haben militärisch nichts zu melden. Aber das ist ja leider noch nicht lange alles.
Unsere Behörden benutzen Microsoft und Oracle. Sichere Kommunikation wird durch Cisco hergestellt. Die Daten der Bürger liegen bei Facebook und Google. Zahnseide bestellen wir bei Amazon und unsere Telefone, die kommen von Apple.
Aber das ist ja immer noch nicht alles. Und das bringt uns zu einer Parteifreundin von Annalena Baerbock.
Und es wäre richtig, dass man jetzt auf Augenhöhe gegenüber den USA auftritt.
Katharina Dröge fordert Augenhöhe mit den USA. Hat mal jemand einen Hocker?
Oder besser einen Stuhl?
Oder eine Leiter?
Oder einen ganzen Leiterwagen? Super, passt. Jetzt ist Augenhöhe.
Die Europäische Union hat zugesagt, 750 Milliarden Euro etwa auszugeben, um fossiles Gas aus den USA zu kaufen. Und diese Abhängigkeit ist wirtschaftspolitisch und energiepolitisch gefährlich. Und hier sollte man aus meiner Sicht genau diese Entscheidung überdenken.
Katharina Dröge hat einen Vorschlag. Kein LNG-Gas mehr aus Amerika. Den von der Leyen-Deal aus dem Sommer 2025 mal einfach platzen lassen und den USA die Tür zeigen. Quasi Gassanktionen gegen die USA.
Kann man machen. Aber vielleicht sollte man sich vorher mit Menschen unterhalten, die das beruflich machen. Also nicht Politik, sondern Energiewirtschaft.
Wen meinst du etwa damit so?
Ich meine jetzt die Bundesnetzagentur.
Also die Behörde, die mit einem grünen Politiker an der Spitze besetzt ist, der von Robert Habeck in sein Amt gebracht wurde. Die Bundesnetzagentur, die auch für Faktenchecker wie Trusted Flagger verantwortlich ist, richtig?
Ja, leider. Die meine ich. Natürlich gibt es Hinweise, dass auch die Bundesnetzagentur politisch von den Grünen korrumpiert wurde. Aber ich werde euch jetzt trotzdem Zahlen der Behörde vorlegen. Deutschland fördert ja selbst kaum Gas. Darum muss es importiert werden. Hier ist eine Grafik der offiziellen Importländer für Gas.
Ganz vorne dabei ist Norwegen. Es gibt mehrere Pipelines durch die Nordsee, die Zentraleuropa mit Norwegen verbinden. Auf Platz 2 und 3 finden wir zwei Überraschungen. Es sind die Niederlande und Belgien.
Belgien und Niederlande, die Gasfelder kennt ihr vielleicht gar nicht, ich auch nicht. Also sie produzieren das Gas natürlich fast ausschließlich nicht selber, sondern importieren es. Das geht dann auch über Pipelines aus Norwegen, aber auch über die LNG-Terminals in Rotterdam und bei Brügge.
Niederlande und Belgien behalten wir nochmal im Hinterkopf. Aber ihr seht ja auf Platz 4 das LNG-Gas. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte mehrere LNG-Terminals in die deutsche Nord- und Ostsee gepflanzt. Diese Terminals sind zwar schlecht für Nord- und Ostsee, das Gas, was da angelandet wird, das gilt zwar als besonders umweltschädlich, es wird mit großen Tankern über die Weltmeere geschippert, aber gut, Robert Habeck hielt es halt für eine tolle Idee.
Woher kommt denn dieses Habeck-Gas an den Habeck-Terminals? Die Habeck-Behörde Bundesnetzagentur klärt auf. Nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft stammten im Jahr 2025 rund 96% der deutschen LNG-Importe aus den USA. Mhm. So, liebe Basta-Berlin-Gemeinde. Mhm. Und jetzt verbinden wir mal gemeinsam ein paar Punkte. Also das LNG-Gas, das nach Deutschland kommt, stammt zu 96% aus den USA. Jetzt könnte man ja meinen, etwa 10% der deutschen Energieversorgung, was Gas angeht, kommt aus den USA. In Wahrheit ist es vermutlich noch mehr.
Klar.
Denn woher das Gas, was in den Niederlanden und bei Belgien, bei Brügge angeliefert wird, kommt, das konnte ich euch jetzt nicht ausklamüsern. Aber da ist auch US-Gas da.
Klar.
Das heißt, Frau Dröge, das deutsche Gas, was wir gerade verfeuern in diesem kalten Winter, das stammt zu über 10% aus den Vereinigten Staaten. Und das behalten wir auch nochmal im Hinterkopf. Also, wir verbinden jetzt ein paar Punkte miteinander. Mhm. Hier kommt eine Grafik von Verivox, dem Preisvergleichsportal und dem Buchungsportal. Ihr seht den durchschnittlichen Gaspreis von 2015 bis 2025 bei einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden.
Jahrelang war dieser Preis stabil, um die 6 Cent. Im Jahr 2021 zog der Gaspreis dann plötzlich an. Grund war die Sorge vor einem Krieg in der Ukraine.
Der Krieg begann 2022 und wir sehen einen Gaspreis, der sich mehr als verdoppelt hat.
Und auch wenn euch die Grünen beispielsweise immer wieder heute erzählen, dass die Energiepreise gesunken sind und auch wenn sich Robert Habeck auf die Schultern klopft, dass er uns alle vor dem Kältetod bewahrt hat und auch wenn Scholz und Co. die LNG-Terminals persönlich eingeweiht haben, es ändert gar nichts. Gas ist heute doppelt so teuer wie vor Beginn des Krieges. Es handelt sich um eine historische Verteuerung der deutschen Energie.
Deutschlands wichtigster Energiepartner war Russland. Diesen Energiepartner haben wir sanktioniert und wollten Russland wirtschaftlich zerstören. Politikerinnen wie Ursula von der Leyen und Annalena Baerbock haben keinen Zweifel daran gelassen, dass Russland in die Knie gezwungen werden soll und danach lange nicht mehr aufstehen darf.
Dann ist Robert Habeck in der Welt herumgereist und hat seinen Kniefall vor Monarchen gemacht. Hat um Gas gebettelt bei Scheichtümern, die Annalena Baerbock eigentlich wegen ihrer feministischen Außenpolitik sanktionieren müsste.
Deren Gas hat er aber nie bekommen. Die hatten ja schon Verträge mit anderen. Mhm. Bekommen hat er das Gas aus den Vereinigten Staaten, das die Deutschen dann zu horrenden Preisen einkaufen mussten und damit der eigenen Bevölkerung geschadet haben.
Aber nicht nur der Bevölkerung, sondern auch der Wirtschaft. Die Insolvenzwelle rollt durch das ganze Land. Etliche Wirtschaftsbereiche sind betroffen. Von der Chemieindustrie zur Stahlindustrie, von Papier bis Glas, von der Bäckerei bis zum Zement. Schlag die Zeitung auf und ihr lest von Insolvenzen. Und was da steht, quasi ist in jedem Artikel genau der Grund.
Steigende Energiekosten und Rohstoffkosten und Personalkosten. Und das hängt alles zusammen. Die Gewerkschaften haben auf die Inflation hingewiesen. Die Inflation resultiert aus den Energiekosten und den Rohstoffkosten. Dann haben die Gewerkschaften höhere Löhne durchgesetzt. Der Mindestlohn steigt ebenfalls weiter. Und was machen unsere Politiker? Sie belasten die Wirtschaft dann auch noch zusätzlich mit einem steigenden CO2-Preis. Und was fordert Katharina Dröge?
Gas aus den USA zu ersetzen. Das sündhaft teure, umweltschädliche Fracking-Gas aus den USA soll ersetzt werden. Aber was passiert, wenn die Deutschen noch einen weiteren Gaslieferanten sanktionieren?
Ist doch klar. Sie müssen ihr Gas dann noch teurer einkaufen. Händeringend die letzten verbliebenen Produzenten anflehen, dass sie überhaupt noch Gas bekommen. Was dann zu einer weiteren Enteignung der Deutschen führt. Wir werden alle ärmer. Und noch schlimmer, wir werden arbeitslos. Und wir werden deindustrialisiert. Oder wir müssen unseren Verbrauch unterschrauben. Und da sind wir auf einmal wieder im Jahr 2022.
Das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.
Ja, ja, das Deutschland von Robert Habeck. Da kann der Bäcker halt nicht mehr verkaufen. Oder der verkauft nur noch im Sommer. Wie nennt man den Bäcker dann?
Eismann.
Witzig. Nee, gar nicht witzig. Realität. Die Folgen der Politik, die wir gewählt haben. Und da wundert es doch tatsächlich noch immer so manchen Politiker, wenn die Bürger Gefängnisstrafen fordern. Apropos Benjamin, du wolltest doch eigentlich noch Präsident Zelensky ins Gefängnis bringen.
Das hab ich hoffentlich nie gesagt.
Komisch, klang aber so.
Nicht direkt ins Gefängnis, aber festnehmen könnten wir ihn ja schon. Zelensky und die Armeeführung der Ukraine. Und dann stellen wir sie vor Gericht. Die Frage ist doch, ob sie selber tatbeteiligt sind oder ob sie nur als Zeugen geladen werden müssen. Täter oder Zeugen im größten Anschlag auf die europäische Energieversorgung in der Geschichte der EU, dem größten Terroranschlag auf unsere Wirtschaft in der Geschichte der Bundesrepublik und einem Umweltverbrechen von enormem Ausmaß.
Zufall oder steckt mehr dahinter? An den beiden Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sind kurz nacheinander Lecks entdeckt worden, in dänischen und in schwedischen Gewässern. Die Kontrollzentren melden einen massiven Druckabfall in den Gasleitungen.
Im September 2022 wurden Nord Stream 1 und 2 zum großen Teil zerstört. Die üblichen Verdächtigen kamen dann mit ihren üblichen Behauptungen, das kann ja nur der böse Russe gewesen sein. Doch Beweise dafür fand man nicht.
Stattdessen schwurbelte man von Pflanzensprengstoffen und russischer Schattenflotte. Irgendwann aber wendete sich das Blatt und man vermutete eine ukrainische Privatarmee.
Könnten patriotische Oligarchen dahinter stecken, die Ex-Soldaten angeheuert haben? Das wäre natürlich eine Katastrophe. Schließlich sind das ja unsere Freunde.
Aber es kam noch dicker. Dann hieß es, bei einem Saufabend mit Oligarchen habe Präsident Zelensky sein Okay gegeben für die Mission. Der Präsident war praktisch Auftraggeber?
Dann wurde der Verdacht auf Valeri Saluschny gelenkt. Der war Armeechef und ist jetzt Botschafter der Ukraine in London. Dann wäre es die ukrainische Armee gewesen.
Die deutsche Bundesanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Ukrainer und hat Haftbefehle erlassen. Angeblich wurden sie übrigens dabei von unseren polnischen Freunden sabotiert. Aber unsere italienischen Freunde haben zumindest einen Tatverdächtigen ausgeliefert.
Sein Name ist Serhii K. und er soll führendes Besatzungsmitglied der Andromeda gewesen sein. Also der Tauchgang, die den Sprengsatz angebracht haben soll. Die Verteidiger von Serhii K. haben jetzt mehrere Argumente hervorgebracht, warum er nicht in Haft sitzen sollte. Legal Tribune Online berichtet.
Seine Verteidigung argumentiert, dass eine strafrechtliche Verfolgung selbst bei Zugrundelegung des vorgeworfenen Sachverhalts nicht in Betracht käme. Wer im Auftrag eines Geheimdienstes, eines fremden Staates handle, genieße völkerrechtliche Immunität. Zudem erlaube das humanitäre Völkerrecht im bewaffneten Konflikt die Zerstörung gegnerischer Infrastruktur.
Wir übersetzen, die Ukraine hatte das Recht, die Pipeline zu sprengen und es war der Geheimdienst.
Der Bundesgerichtshof hat die Haftbeschwerde von Serhii K. übrigens verworfen.
Weil die Ukraine unschuldig ist?
Nein. Der Bundesgerichtshof bejaht Beteiligung der Ukraine. Nach Auffassung des Senats besteht nicht nur ein dringender Tatverdacht gegen Serhii K., es sprechen auch dringende Gründe dafür, dass der ukrainische Staat den Sabotageakt initiiert und gesteuert habe. Laut Bericht des Spiegel war Serhii K. im Zeitpunkt der Tat Elitesoldat einer ukrainischen Spezialeinheit.
Pipeline sprengen unter Freunden, das geht gar nicht.
Nein, das geht gar nicht. Das ist Terrorismus. Der Schaden ist kaum zu beziffern.
Aber wenn ihr uns jetzt fragt, wer es war, wissen wir nicht. Wir wissen aber, wer Vorteile davon gehabt hat. Die Grünen, die Ukraine und die USA. Und wenn es nach mir geht, gehören die alle vor Gericht.
If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. I promise you we'll be able to do it.
Schönen Dank für Ihre Frage.
Ja, ach Mensch, schön, die beiden nochmal zusammenzusehen und nicht unter der Brücke am Reichstag.
Joe Biden jetzt auch?
Joe Biden, er war damals schon wirklich richtig fit auf der Pressekonferenz. Ja. Aber immerhin hat er das Entscheidende ja gesagt. Er hat gesagt, wir werden dem ein Ende bereiten. Nord Stream 2 wird ein Ende finden und wir haben die Mittel dazu. Seymour Hersh sagt ja, dass er damit eigentlich meinte, dass die CIA und die Geheimdienste und die Army genau wissen, wie man diese Pipeline in die Luft sprengen wird. Und daneben steht dann unser kleiner Stumpf Scholz, unser Bundeskanzler, der mächtigste Mann Europas, der Führer der freien Welt in Europa. Und sagt, ja, vielen Dank für die Frage. Mhm. Und da stellt sich doch eine spannende Frage. Wir wissen wirklich nicht, wer die Pipeline in die Luft gesprengt hat. Und ich sehe das mit einer gewissen Belustigung, mit einer enormen Wut. Diese ganze Debatte macht mich dermaßen wütend. Aber allein der Gedanke, dass Olaf Scholz involviert gewesen ist und vorher schon wusste, was Joe Biden vorhat und es toleriert hat oder gut geheißen hat und dass auch Robert Habeck das wusste, dieser Gedanke lässt mich tatsächlich nicht mehr los.
Und dazu kommt ja, und da komme ich auf das, was wir am Anfang gesagt haben, etwas belustigend, Kiew gehört doch eigentlich zum Wirkungsbereich der USA. Ich meine, wer sagt denn nicht, dass Joe Biden das angeordnet hat, aber die Ukraine es ausgeführt hat? Ne? Also es muss ja kein US-Militär gewesen sein. Alles ist möglich, Freunde.
Es ist ja auch viel eleganter, wenn man es nicht selber ausführt. Ja, und es ist auch eleganter, wenn man fremde Spuren legt. Mhm. Also auch das ist ja denkbar. Ich meine, warum hinterlassen die denn Ausweispapiere auf der Andromeda?
dieses Ausweispapiere überall. Also wie hier auch am Breitscheidplatz. Man hat ja immer das Gefühl, alle möglichen Terroristen laufen nur mit ihren Ausweisdokumenten rum und wie Konfetti.
Gab es nicht im World Trade Center auch noch irgendwelche
Ausweispapiere? Ja, irgendein Flugzeug oder irgendeinem Taxi oder
so. Ja. Und ob die Andromeda wirklich dazu geeignet war, da runterzutauchen und die Menge an Sprengstoff mitzunehmen, also da gibt es ja ebenfalls Zweifel dran. Die ganze Nummer stinkt. Ja. Aber ich würde mal sagen, wir können es auf eine Formel bringen. Alles deutet darauf hin, dass es Pipeline-Sprengen unter Freunden war.
Ja.
Oder dass wir es selber gemacht haben oder dass wir es toleriert haben, dass es selber gemacht wurde. Und macht euch doch mal klar, was das bedeutet. Wenn es nicht der Russe war, dann war es jemand aus unserem Lager. Das heißt, sie haben toleriert, dass die Gaspipelines in die Luft gesprengt werden, damit wir kein russisches Gas mehr bekommen. Mhm. Damit diese Brücke dann halt wirklich gesprengt ist.
Ja.
Damit jeglicher Kontakt zwischen Deutschen und Russen in Luft aufgeht.
Und ich glaube immer noch, egal wer es gemacht hat, die Bundesregierung wusste davon, bin ich fest von überzeugt. Auch wenn viele was anderes behaupten. Aber die Vergangenheit hat uns einfach sehr vieles gelehrt. Und da in der Bundesregierung damals die Grünen saßen, kam es denen, wie wir auch schon ausgearbeitet haben, sowieso entgegen. Also dementsprechend.
Und in dem Kontext muss man auch sehen, was Katharina Dröge jetzt sagt.
Ja.
Wenn sie sagt, also dann nehmen wir halt das Gas aus den Vereinigten Staaten auch nicht mehr. Ist uns doch egal. Dann sind wir bei dem Punkt Ulrike Herrmann, die Taz-Journalistin, die Bücher schreibt, in denen drinsteht, wir brauchen hier eigentlich bloß noch den Wohlstand der 70er Jahre. Mhm. Die Grünen sagen das ja relativ ungefiltert, dass wir Deutschland deindustrialisieren dürfen und dass es gewisse Industrien dann einfach nicht mehr schaffen werden, weil diese Industrien halt hier nichts mehr zu suchen haben. Zum Beispiel die Chemieindustrie, Papierindustrie, Glasindustrie. Diese Industrien sollen ja in den Gedanken vieler Grünen abwandern dahin, wo der Strom ist. Und der Strom ist nicht hier, sondern der Strom ist beispielsweise in Namibia, wo sie ihren Wasserstoffirrsinn mit irgendwelchen Pseudokraftwerken in der Wüste produzieren wollen. Und dann soll die Industrie dahin gehen, aber bitte nicht mehr hierhin. Und so passt irgendwie alles zusammen. Mhm. Aber am Ende bleibt, dass wir darunter leiden. Und deswegen bin ich wirklich dafür, dass wir irgendeinen Grund finden, diese Leute vor Gericht zu stellen und das mal zu klären. Es ist doch klar, wir zahlen Unsummen von Geld wegen Nord Stream 2. Und den Ukrainern stecken wir weiterhin Milliarden Euro in ihr Land. Ich verstehe es nicht.
Solange wir es noch können. Aber wenn wir weiter fleißig sanktionieren und irgendwie nach den USA, ich meine, man könnte Indien ja jetzt auch mal langsam sanktionieren. Da war zwar jetzt gerade der Fritze Merz, aber die nehmen ja immer noch dieses stinkige Öl von den Russen. Und dann sanktionieren wir einfach noch ein paar mehr Länder. Vielleicht, keine Ahnung, da bieten sich ja viele an. China, da können wir sicherlich auch noch mal ein paar Zölle draufdrücken mit ihren Billigimporten hier. Und dann irgendwann haben wir halt einfach keine Importe mehr. Aber wir können es leider auch selber nicht produzieren, weil wir keine Energie mehr haben. Ja, das ist dann halt Ulrike Herrmann.
Auf die Gefahr hin, dass wir uns hier immer wiederholen. Ich erzähle es euch trotzdem fast jede Woche. Also heute bin ich hier mal wieder mit S-Bahn angereist und ich muss ja vom Berliner Osten in den Berliner Südwesten. Mm. Und bei Gesundbrunn gab es einen Kabeldiebstahl.
Ja, der ist aber, glaube ich, schon länger andauernd.
Seit 3 Tagen, wenn ich mich nicht täusche. Genau.
Ja, also ja, das ist das Beste. Am Anfang hieß es, es sei eine Störung. Und dann gab es eine Medienanfrage und dann musste man einräumen, man hat nicht gesagt, es sei keine Störung, aber die Polizei ermittelt und die Bundespolizei auch und dann weiß man eigentlich schon alles.
Hm. Dann gab es erstmal die Befürchtung, dass es wieder ein Anschlag ist, aber dann wissen wir mittlerweile, dass es ein Kabeldiebstahl war. Dann gibt es übrigens Ärger zwischen einem Journalisten von News und einem Journalisten vom Tagesspiegel. Der News-Journalist hat irgendwie von Anschlag gesprochen und der Tagesspiegel-Redakteur, ja, was fällt denn dem Kulturchef von News hier ein, das ist ja total bescheuert sowas. Der sagt, Moment, die Polizei hat mir das gesagt, die Bahn hat mir das gesagt. Ja. Das kann ich jetzt dafür. Aber das Geile ist, der Tagesspiegel-Redakteur schrieb dann bei X, ja, es war jetzt ein üblicher Kabeldiebstahl. Pass mal auf, du Flitzpiepe! Ein üblicher Kabeldiebstahl, der hunderttausende Menschen darin einschränkt, mit der Bahn zu fahren? Ja, genau, das ist üblich in Berlin und genau das ist ja das Problem von Berlin. Ich kann also nicht mit der S1, S25, S2 oder S26 fahren. Das heißt, ich muss über die Ringbahn fahren. Was passiert dann? Ich bekomme eine Nachricht aufs Handy. Polizeieinsatz zwischen Frankfurter Tor und Treptower Park fährt halt auch die Ringbahn nicht mehr. Hm. Das alles an einem Tag. Irgendwann habe ich mich.
Das ist der Polizeieinsatz, wo sie versucht haben, den Kabeldieb zu stellen.
Ja, richtig. So viele Polizeieinsätze, wie wir in Berlin haben, das glaubt ihr gar nicht, ja?
Heute flog die ganze Zeit hier übers Haus die ganze Zeit ein Hubschrauber. Ich habe schon gedacht, die suchen mich.
Haben wir auch mal gekommen. Das war die scheiß Bundeswehr.
Ah.
Also die gute Bundeswehr. Die hat Übungen in Berlin angekündigt. Spandau und hier Südwesten. Das wird wahrscheinlich die...
Hubschrauber, die das dreckige Dutzend gesucht.
Ja, richtig. So. Ey, es ist halt wirklich ärgerlich. Und gut, wenn dann eine Rolltreppe nicht funktioniert, ist ja kein Problem. Wenn aber alle Rolltreppen nie funktionieren, dann ist es Berlin. Das ist einfach so krass.
Kannst auch im Aufzug stecken.
Aber trotzdem, die Milliarden überall hinballern. Es ist denen scheißegal.
Und dazu passt, vielen Dank übrigens für eure Kommentare.
Von ich habe wirklich keine Lust mehr jetzt langsam.
Und deswegen passt nämlich ein Kommentar von Marvin unter der vergangenen Folge, den ich gerne verlesen möchte. Die Benjamin-Wutausbrüche bringen mir mein Lebensgefühl zurück. Ich schreie ein wahnsinnig lautes Danke entgegen. 3 Herzen.
Marvin, Grüße gehen raus. Finde ich toll! Aber es ist doch, das Blöde ist, ja klar wird man dann auch manchmal wütend, aber es sind ja die Tatsachen, die uns wütend machen. Es sind ja Fakten. Und ich kann einfach nicht verstehen, warum wir auf unserer Seite die Einzigen sind, die das verstehen.
Ja, manche wollen es ja aber auch einfach nicht verstehen und das ist das Problem.
Ja, sie könnten.
Die sind total verblendet. Entweder sind total verblendet.
Scheuklappen, eigene Bubble.
Der, ich glaube, es ist der Peter gewesen. Ja, Peter hat kommentiert. Kubicki ist der Söder aus dem Norden, der das Fähnchen immer nach dem Wind hält und gleichzeitig dem System treu bleibt. Das ist ja wirklich eine schöne Szene, die du rausgesucht hattest in der vergangenen Folge, wo Strack-Zimmermann und Kubicki in dieser Loge sitzen, wie die alten Herren bei der Muppet-Show. Und genau so ist es ja. Also dagegen sein und gleichzeitig immer mitmachen. Es ist, oh, ganz schlimm.
Weißt du, was das jetzt für eine neue Show ist, die Kubicki und Strack-Zimmermann da anleiern? Na, die wollen jetzt die Linkspartei kopieren mit dieser Silberlocken-Story.
Ach Gott.
Und deswegen haben sie jetzt diese sehr unheilige Koalition geschmiedet. Das war jetzt einmal bei diesem Dreikönigstreffen, glaube ich, was. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die beiden sich zusammenraufen und die deutschen Liberalen retten.
Mm, sollen sie auch einen Podcast machen, den keiner hört. Ich habe noch einen Kommentar und tut mir leid, es ist wieder Peter, aber der hat wirklich was Schönes geschrieben. Wenn man den
ich hatte gehofft, es wäre nochmal Marvin.
Wenn man den regierenden Bürgermeister von Berlin anruft, kommt folgende Ansage. Sie rufen außerhalb der Sprechzeiten an. Herr Wegner ist entweder beim Frühstücken, beim Joggen, Mittagessen oder macht seinen Nachmittagsschlaf. Vielleicht trainiert er auch seine Vor- oder Rückhand beim Tennis oder hat einfach keine Lust, an das Telefon zu gehen. Nennen Sie Ihren Namen und Ihre Rufnummer und begründen Sie, warum Sie den Bürgermeister belästigen wollen. Er wird Sie wahrscheinlich nicht zurückrufen.
Oder wie Jette Nizza twittern würde... Was ist das Gute, wenn Kai Wegner sich zu Silvester die Hände absprengt? Er kann nicht mehr Tennis spielen.
Oh, und nicht mehr telefonieren. Das ist aber bitter. Oh Gott, oh Gott. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Christian, der hat kommentiert, ein supranationales Gebilde namens EU setzt Grundrechte deutscher Staatsbürger außer Kraft und sanktioniert sie ins Nichts. Ohne Gesetzesverstöße, ohne Anklage, ohne Prozess und ohne Urteil. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und nicht nur deutsche Staatsbürger, aber Jacques Beau ist ja auch ein ganz prominentes Beispiel, wo einfach jemand, ich glaube, er wohnt in Brüssel, ne?
Mhm.
Ja, wo einfach ein Schweizer Staatsbürger in Brüssel sanktioniert wird, weil er kritischen Journalismus betreibt, beziehungsweise kritische Bücher schreibt, die mehrere Seiten darstellen, aber sicherlich auch pro-russisch wird ja dann immer gesagt, und dem werden die Konten gekündigt, beziehungsweise eingefroren. Er kann nicht mehr zahlen, seine Miete nicht zahlen. Seine Bücher wurden aus dem Handel genommen, weil die Bücher, Schreibwarenläden hatten Angst, dass sie selbst sanktioniert werden von der EU, wenn sie diese Bücher anbieten. Das ist die EU. Ein Hort der Meinungsfreiheit, Freunde.
Sanktioniert euch doch ins Knie. Mhm. Also, ich meine, es fing schon damit an, dass es ja ein Straftatbestand gewesen ist und auch immer noch ist, wenn man einen Angriffskrieg befürwortet. Mhm. Konkret den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber für mich ist das kompliziert, wenn ich jetzt der Meinung bin, dass es gar kein russischer Angriffskrieg ist, sondern ein russischer Befreiungskrieg gegen die NATO und gegen die NATO-Umtriebe in der Ukraine und dass man dort eigentlich bloß die Rechte der russischen Minderheit schützt. Wenn ich der Meinung bin, dass dort von der ukrainischen Armee interveniert wurde und immer wieder auf die eigenen Bürger geschossen wurde, dann habe ich ja Argumente, das zu denken, dass es legitim gewesen ist, sich dort militärisch zur Wehr zu setzen. So, das sind doch Argumente, mit denen man sprechen kann. Da kann man sich doch austauschen und die muss ich doch dann in Deutschland auch äußern dürfen.
Die kann man ja mal darstellen.
Aber immer in der Angst zu leben, dass ich gerade eine Straftat begehe und dass im schlimmsten Fall dann auch jemand kommt und mir Volksverhetzung vorwirft, und dann im schlimmsten Fall die Justizministerin kommt und sagt, jetzt darf man den Herrn Golme nicht mehr wählen, weil er sein passives Wahlrecht verwirkt hat, dann sind wir in Deutschland und dann sind wir in der Europäischen Union. Mhm. Und wisst ihr, Leute, ich habe das Gefühl, dass die sich sehr viel mehr nach China sehen, als sie es zugeben wollen.
Ja.
Jetzt haben wir wieder einen chinesischen Zuschauer, der sagt, in China ist das alles nicht so. Okay, wenn das in China alles nicht so ist, lieber chinesischer Zuschauer, ich möchte wirklich nur eine Sache wissen. Ich finde es sehr wertvoll, wenn du uns schreibst.
Ja.
Kann ich in chinesischen sozialen Medien Regierungskritik anbringen, wenn ich das möchte? Kann ich über Volksaufstände der Vergangenheit sprechen, über Hungersnöte der Vergangenheit? Ist das möglich zu sagen, dass ich mit der Politik von China nicht einverstanden bin? Ist das möglich? Ist das sichtbar? Bekomme ich damit ein paar tausend Views? Oder wird das vorher abgefangen und weggefischt? Mhm. So, die Frage möchte ich gerne beantwortet wissen.
Generell finde ich das total spannend, Inneneinsichten aus China zu bekommen. Wenn ihr uns hört oder seht aus China, dann schreibt uns sehr gerne an redaktion@basta.berlin und schreibt uns sowieso, wenn ihr Anliegen habt, an diese E-Mail-Adresse. Wir kriegen auch immer wieder tolle Web-Tipps rein und. Oder natürlich auch, wenn euch was auf dem Herzen nach dieser Sendung liegt, immer her damit. Und
ich will noch ein Wort dazu sagen.
Bitte.
Das Absurde ist ja, dass die Europäer sich mittlerweile wirklich fragen müssen, was können sie überhaupt noch? Ja. Wo sind sie wirklich was Besonderes? Was ist ihr Alleinstellungsmerkmal? Und dann kann man ja sagen, da gibt es da irgendwo in Rom irgendeinen Brunnen, da kann man einen Euro reinschmeißen, muss man jetzt demnächst so einen Eintritt, ich kann gar nicht mehr reden, so sehr rege ich mich auf. Also auch für den Trevi-Brunnen muss man bald Eintritt zahlen. Aber das, was wir hochhalten, ist ja eigentlich Freiheit und Vernunft und
Menschenrechte.
Aber genau das wird ja gerade eingeschränkt und beschnitten. Und dann haben wir auf einmal gar nichts mehr.
Ja, aber nur, um die Demokratie zu schützen. Und da möchte ich abschließend einen Kommentar vom James Bond vorlesen. Mhm. Ja, genau der. Mhm. Das Altparteienkartell würde zum Schutz der Demokratie dieselbige abschaffen. Das wäre in etwa so, als wenn man Selbstmord aus Angst vor dem Tod begeht.
Ja, das ist sehr gut zusammengefasst. Und es ist demokratischer Selbstmord, Freunde. Liebe Basta-Berlin-Gemeinde, wir müssen euch auch heute um eure Unterstützung bitten. Marcel Joppa und Benjamin Golme werden zwar immer dünner, aber auch sie müssen irgendwann essen.
Und heizen.
Je dünner man wird, desto mehr friert man übrigens.
Stimmt. Ja.
Also, es kostet ja auch alles Geld. Wenn ihr die Möglichkeit habt, uns finanziell zu unterstützen, dann könnt ihr das gerne machen.
Auf auf basta.berlin, so rum. Das ist unsere Webseite. Oder ihr findet es auch hier unter dem Video. Da gibt es die Möglichkeit der guten alten Banküberweisung, PayPal, Patreon. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Und wir sagen ja auch immer wieder, wenn ihr euch das nicht leisten könnt, partout nicht, dann bitte zwackt euch da nicht das Brot oder die Butter ab, um uns einen Euro rüberkommen zu lassen. Wir sind eine Solidargemeinschaft, das ist die Basta-Berlin-Gemeinde. Und wer dann dafür 2 Euro geben kann, umso besser. Vielen, vielen Dank. Die Webseite ist noch ein gutes Stichwort. Da gibt es auch unter anderem dieses schicke März-Shirt in unserem Webshop und vieles andere auch. Klickt da einfach mal vorbei. Grüße an die Michi, die freut sich.
Ja, bei PayPal könnt ihr uns auch kleine Botschaften schicken. Zum Beispiel Petra, eine kleine Stütze für die kommende harte Zeit. Was würde ich ohne eure klaren Worte hören und sehen? Hm. Ja, also ich sag mal so, die Zeiten waren ja schon länger ziemlich hart. Aber es kann sein, dass sie auch in Zukunft noch mal härter werden.
Apropos harte Zeiten und apropos das aktuelle Jahr, eine Ankündigung haben wir noch zu machen. Die könnt ihr euch jetzt schon mal in den Kalender schreiben. Wir wollen wieder gemeinsam einsam machen. Also live mit euch abends zusammenhocken. Und das machen wir am 3. Februar. Das ist ein Dienstag meines Wissens. Um 20.15 Uhr. 20 Uhr haben wir immer gemacht, ne? Ich sag 20 Uhr, Punkt, so. Und da wollen wir euch auch ein bisschen über unsere Pläne für dieses Jahr informieren und euch auch dazu aufrufen, mitzumachen. Aber mehr dazu erzählen wir euch dann am 3. Februar. Wir freuen uns drauf.
Ja, das wären nämlich harte Zeiten für die Leber von Marcel Joppa.
Nein, nein, die ist einiges gewöhnt. Die ist im Training. So, ich würde sagen, wir starten in unseren zweiten Themenblock und in dem wollen wir heute mal wieder unseren Bildungsauftrag erfüllen. Hefte raus, Klassenarbeit. Das Fach, das lautet Geschichte und wir widmen uns historischen Persönlichkeiten, die sich mit dem eigenen Volk angelegt haben.
Na, davon gibt's ja eine ganze Menge. Wir beschränken uns hier aber auf eine Buster Berlin Top 4. Und den Anfang macht dieser Herr hier. König Karl I., Namensvetter des aktuellen King Charles, er lebte Mitte des 17. Jahrhunderts, löste einen Bürgerkrieg aus und hasste die aufkeimende Demokratie.
Er prägte den Satz, der König steht über dem Parlament. Was ist aus dem eigentlich geworden?
Nun ja.
Oh, ganz schön kopflos, der Gute. Kommen wir zu Platz 3. König Ludwig XVI., Louis XVI., der lebte Mitte des 18. Jahrhunderts. Er verjagte das französische Parlament, war hochverschuldet, warnte vor Reformen und lehnte Bürgerrechte eher ab.
Am Ende soll er gesagt haben, ich wollte niemals König sein. Was ist aus dem eigentlich noch gleich geworden?
Naja.
Oha, es folgt Platz 2 und diese Dame dürfte euch ein Begriff sein. Marie Antoinette, die Ehefrau von Ludwig dem 16. Anfänglich beliebt, dann für ihren ausschweifenden Lebensstil bekannt. Sie soll sich über Untergebene öffentlich lustig gemacht haben. Außerdem wird ihr eines der berühmtesten Zitate nachgesagt.
Das Volk hat kein Brot, sollen sie doch Kuchen essen. Tja, vive la Revolution, sie teilte das Schicksal ihres Mannes. Und damit auf zu Platz 1 unserer historischen Persönlichkeiten, die das Volk verärgerten. Seine Regierungszeit fällt in das junge 21. Jahrhundert. Er verschuldete das Land, belog sein Volk und folgende Zitate gingen in die Geschichte ein.
Insgesamt ist die Arbeitsleistung unserer Volkswirtschaft nicht hoch genug. Und deswegen müssen wir mehr arbeiten.
Oh, man munkelt, die Gewerkschaften rollen bereits die Guillotine aufs Schafott.
Vive la Revolution! Und tatsächlich agiert unsere Regierung ja seit Jahren schon ziemlich kopflos. Aber schauen wir mal auf die Fakten. Was ist denn dran an Friedrichs jüngsten Forderungen und Aussagen? Arbeiten die Deutschen wirklich zu wenig?
Sammeln wir mal ein paar Fakten. Die Interessenvertretung IG Metall berichtet bereits im vergangenen Jahr, Überstunden, weniger ist mehr. Im vergangenen Jahr haben die Beschäftigten in Deutschland etwa 1,2 Milliarden Überstunden geleistet. Eine aktuelle Studie zeigt nun, inwiefern dies problematisch ist. Zum einen wird mehr als die Hälfte der Stunden nicht vergütet, zum anderen verschärfen Überstunden gesundheitliche Risiken.
Ach was. Ähnliche Zahlen veröffentlichte das Bundesarbeitsministerium auch für das Jahr davor. Aktuelle Daten zu 2025 liegen noch nicht vor. Aber 1,2 Milliarden Überstunden. Wisst ihr, wie viele Jahre das sind?
Das sind 137.000 Jahre. Diese Zeitspanne reicht von der Erfindung des Ackerbaus bis heute plus Reserve. Das entspricht übrigens rund 700.000 Vollzeitstellen, die ganz nebenbei von einem Teil der Arbeitnehmer mitgestemmt werden.
Wie viel mehr Überstunden dürfen es denn sein, Herr Merz?
Das reicht nicht. Das ist zu wenig.
Verstehe. Wie viele Stunden arbeiten die Menschen in Deutschland denn im internationalen Vergleich? Hier eine Grafik der Statistikbehörde Eurostat. Tatsächlich arbeitet man in Deutschland mit 34,8 Stunden pro Woche weniger als im europäischen Durchschnitt. Am meisten wird in Griechenland, Polen, Bulgarien und Rumänien geschafft. Unter uns sind nur noch die Schlusslichter Dänemark und Niederlande.
Aha, da haben wir es doch. Hier, Faulrepublik Deutschland. Oder doch nicht?
Nein. Schaut man sich nur die Wochenarbeitszeit der Vollzeitstellen an, liegen wir sogar weit über dem Durchschnitt.
Ja, der Grund ist nicht Faulheit, sondern Struktur. In Deutschland arbeiten rund 17 Millionen Menschen in Teilzeit. Rund 7 Millionen haben noch einen Minijob oder nur einen Minijob. Und über 4,5 Millionen haben einen Zweit- oder Nebenjob.
Das war früher anders. Ganz anders. Es war die gute alte Zeit.
Buchen macht uns Männer sanft und verträglich. Da kann das neue Kleid ruhig 100 Mark mehr kosten. Oder sagen wir 5.
Für Kuchen und Pudding einfach Dr. Oetker.
Die Zeiten haben sich geändert.
Stimmt es, dass Dr. Oetker gar nicht als Doktor gearbeitet hat?
Weiß ich nicht. Dr. Alban ist doch... Doch, der war Zahnarzt, sagt man. Ne?
Dr. Alban? Der war Komiker.
Dr. Alban, das ist doch Karl Lauterbach. Nun ja, also vor allem finanziell haben sich die Zeiten natürlich geändert. In den 70er und 80er Jahren, da galt in Westdeutschland, ein Vollzeitjob pro Haushalt genügt völlig. Sogar für Eigenheim und einen Urlaub im Jahr.
Das war kein Luxus, das war bürgerlicher Standard. Zum Vergleich, früher lag der Kaufpreis eines Hauses bei 3 bis 4 Jahresgehältern. Heute sind es gut und gerne 8 bis 12 Jahresgehälter, in Ballungsgebieten sogar noch mehr.
Auch bei Eigentumswohnungen. Und für Mieter sieht's nicht rosiger aus. Hier ein Artikel von Montag aus der Welt. Mieten steigen doppelt so stark wie Inflation. Befristete und möblierte Wohnungen boomen. Die Mieten steigen rasant. In vielen deutschen Städten müssen Wohnungssuchende immer tiefer in die Tasche greifen.
Und warum? Zum einen sind die Reallöhne deutlich langsamer gewachsen als die Preisentwicklung im Immobilienmarkt. Für Neubauten gibt es außerdem viel höhere Auflagen als früher und das kostet, mal ganz abgesehen von den viel höheren Abgaben und Nebenkosten.
Natürlich war das Konsumverhalten früher auch ein anderes. Häuser und Wohnungen waren oft kleiner, die Ansprüche geringer. Aber selbst mit niedrigen Ansprüchen reicht die Kohle oft nicht aus.
Auch im Supermarkt.
Tatsächlich sind die Lebensmittelpreise in den vergangenen 5 Jahren um 37,2% gestiegen. Besonders stark gestiegen sind die Preise im vergangenen Jahr bei Gurken, Schokolade, Bohnenkaffee, Kakaopulver und Rindfleisch. Und so gibt's immer wieder unangenehme Überraschungen an der Supermarktkasse.
So hat es der RBB vor knapp einer Woche berichtet. Ähnlich hoch sind auch die Preissteigerungen in der Gastronomie. Ich habe übrigens neulich hier bei der Kneipe um die Ecke, also es ist so eine Art deutsches Restaurant.
Und mir das mit der Leber vorwerfen.
Ich habe da nicht gegessen. Ich habe bloß auf die Karte geguckt, mein Freund.
Nur geguckt?
Ja, als ich dann gesehen habe, dass da gratinierter Rosenkohl 16,90 Euro kosten soll, habe ich mir gedacht, Rosenkohl ist wirklich das Letzte, was ich essen will. Und für ein vegetarisches Gericht mit Rosenkohl 16,90 Euro, da koche ich lieber zu Hause den Kot meines Hundes.
Schmeckt ähnlich. Aber Freunde, all diese Preissteigerungen, die sind natürlich auch politisch gewollt und politisch vor allem veranlasst. Denn mehr Ausgaben bedeuten mehr Steuereinnahmen. Und wie massiv die Energiewende oder auch die Russland-Sanktionen zur Teuerung beitragen, das haben wir euch hier bei Basta Berlin ja eh schon oft genug dargestellt.
Aber das reicht alles nicht. Der Staat braucht mehr. Ja, wir liegen bei Steuern und Abgaben weltweit bereits auf einem Spitzenplatz. Doch da geht doch noch mehr. Mhm. Marcel, wo könnten wir den Bürgern denn noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen?
Benjamin, vielen Dank für die Frage. Die gebe ich gerne weiter. Und darum schauen wir uns jetzt erstmal einen Ausschnitt aus einem neuen Podcast an. Wirklich großartig. Hat bisher leider nur gut 500 Aufrufe und 4 Daumen. Aber echt Potenzial zum Aufregen.
Bühne frei für die sympathischsten Politiker Deutschlands. Ein tolles Duo, was Rot-Grün da hervorgebracht hat. Hier sind Katrin Göring-Eckardt und Saskia Esken.
Die Frauen nerven halt, die Männer sind durchsetzungsstark.
Ach, genau.
Und das hast du wirklich hart erlebt und draufbekommen, finde ich, auf eine unterirdische Art und Weise, dass sie alle geschrieben haben. Also die Esken, die hat es irgendwie, da hat sie da was Falsches gesagt und da nervt sie. Und bei Saskia Esken war das, sie hat irgendwie den Gong nicht gehört und checkt nicht, was gerade los ist.
Gut zusammengefasst von Katrin Göring-Eckardt in ihrem neuen Podcast Geteilt vereint. Nach 45 Minuten Gelaber bekommt man unweigerlich Lust auf eine Lobotomie.
Du hast 45 Minuten geschafft,
ja.
Hier war es nach 45 Sekunden soweit. Marcel, sag uns bitte, warum quälst du uns mit dem Ausschnitt dieser beiden Trümmertanten?
Naja, ich wollte nur mal wieder die Aufmerksamkeit auf Saskia Esken lenken. Viele denken ja, die ehemalige SPD-Vorsitzende, die ist weg vom Fenster und kuschelt da mit den Obdachlosen unter der Spreebrücke am Reichstag. Aber weit gefehlt.
Derzeit nehmen wir bei Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 400 Milliarden Euro aber nur 13,5 Milliarden Euro an Steuern ein. Das sind gerade mal 3,3%. Und deshalb bin ich froh, dass die SPD jetzt einen Vorstoß macht, die Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen gerechter zu gestalten.
Mit anderen Worten, der Staat hat Bock auf Kohle. Bei der Erbschaft scheiden sich ja oft die Geister und natürlich kommt es auch immer darauf an, wie viel eigentlich vererbt wird. Aber bitte macht euch eins klar.
Der Ursprung von Vermögen ist in der Regel harte Arbeit. Auf dieses Einkommen, da gibt es aber bereits eine Einkommensteuer.
Sobald ich etwas vom Einkommen ausgebe, muss ich Mehrwertsteuer zahlen oder Energiesteuer, Stromsteuer, Kfz-Steuer.
Wenn ich das Geld anlege, zahle ich Abgeltungssteuer auf Zinsen und Gewinne. Bei Unternehmen natürlich Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Kapitalertragssteuer.
Schaffe ich mir eine Immobilie an, kommt die Grunderwerbsteuer und dann monatlich die Grundsteuer. Vermiete ich, haben wir nochmal Einkommensteuer. Verkaufe ich, gibt es gegebenenfalls noch eine Spekulationssteuer.
Ja. Und wenn ich am Ende ins Gras beiße, wurde mein Vermögen oder Eigentum bereits etliche Male versteuert. Dadurch ist es ohnehin schon geschmolzen wie ein Schneemann im Fegefeuer. Und dann steht da am Ende wieder der Staat und hält bei den Erben die Hand auf.
Das soll gerecht sein? Mir klingt das sehr nach, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen.
Richtig. Aber liebe Frau Esken, wir brauchen keine Reform der Erbschaftssteuer. Wir brauchen eine Abschaffung. Denn auch hier ist Deutschland mal wieder Spitzenklasse.
Ja, rund die Hälfte aller Staaten in Europa hat gar keine Erbschaftssteuer. In vielen anderen sind Ehepartner und zumeist auch Kinder von einer Steuer ausgenommen. Aber die Bundesrepublik muss hier natürlich wieder vorne mitmischen, zusammen in dem Fall mit Frankreich und Belgien.
Eat the rich, Marcel! Ja. Und reich ist ja auch politische Definitionssache. Darum fordern SPD, Grüne und vor allem die Linke auch immer wieder die Reaktivierung einer Vermögenssteuer.
Ja, und sie glauben, dass die wirklich Reichen, die Multimillionäre und Milliardäre, sich das einfach so angucken würden. Die meisten von denen haben eh bereits Häuser und Wohnungen im Ausland, die sagen bis dann, ciao Kakao.
Bestes Beispiel die USA, genauer gesagt Kalifornien. Am Sonntag lesen wir bei NTV, Tech-Milliardäre flüchten vor drohender Reichensteuer. Weil sie einen Teil ihres Vermögens abgeben sollen, nehmen Peter Thiel, die Google-Gründer und andere Superreiche Abschied vom Silicon Valley.
Von einem Exodus ist sogar die Rede. Und wohin gehen sie? In die republikanisch regierten und wirtschaftsfreundlichen Bundesstaaten Florida oder Texas.
Wer flüchten kann, der geht. Wer nicht, hat das Nachsehen. Das Hochsteuerland Deutschland vertreibt Kapital, vertreibt Arbeitsplätze und vertreibt Wirtschaft und Produktion.
Weißt du was, Benjamin? Ich würde mir wünschen, wenn unsere Steuerfahnder ihren Arbeitsplatz mal mit den Mitarbeitern der Ausländerbehörden tauschen würden.
Du meinst, weil dann überhaupt keiner mehr prüft, ob du überhaupt noch Steuern zahlst?
Ja, exakt. Und auf der anderen Seite würden dann mal Fälle verfolgt, die wirklich teuer sind.
Mehr als 1 Million Menschen sind in der Domstadt zu Hause. Auch ein 41-jähriger Bosnier mit seiner Frau und den 8 Kindern. Der Familienvater ist eigentlich seit 17 Jahren ausreisepflichtig. Trotzdem lebt er noch hier. Grund, das Ausländeramt kümmert sich offenbar nicht um Passersatzpapiere.
Bitte was? Seit 17 Jahren kriegen es die Behörden nicht hin, im Balkanland Bosnien Ersatzpapiere zu bekommen?
Warte. Wird noch besser.
Denn laut Fokus ist der 41-Jährige ein Krimineller. Es geht um Eigentumsdelikte, schweren Bandendiebstahl, Urkundenfälschungen, Leistungserschleichung, Betrug.
Bitte was? Die kriegen es also seit 17 Jahren nicht hin, einen kriminellen Ausländer abzuschieben in ein Land, das EU-Beitrittskandidat ist.
Warte. Wird noch besser.
Der 41-jährige Bosnier, seine Frau und die Kinder leben auf Kosten der Steuerzahler. Rund 7.300 Euro Sozialleistungen erhält die Familie jeden Monat.
Bitte was? Ja, ihr habt richtig gehört. 7.300 Euro erhält die Familie pro Monat. Das sind netto pro Jahr knapp 88.000 Euro. Grüße an den dummen Steuerzahler.
Fun Fact, mit diesem Einkommen gehört die bosnische Familie theoretisch zu den reichsten 10% der Bevölkerung.
Endlich mal Leute mit Geld, die nicht ins Ausland abhauen. Und die können ja auch nicht ins Ausland abhauen.
Richtig.
Hey, das haben wir uns doch immer gewünscht.
Ja, witzig. Nicht. Und es gibt immer weniger Steuerzahler, die all diese Penunsen, mit all ihren Penunsen all diesen Spaß finanzieren. Wir haben weniger Arbeitsplätze, Deindustrialisierung, Zuwanderung ins Sozialsystem.
Und dann wäre da noch die sogenannte Generation Schneeflocke, die lieber die Welt sehen will, arbeitet nur, wenn es gerade passt. Und sowieso ist das alles viel zu anstrengend.
Weißt du, wie ich das nenne? Das ist die Woke-Life-Balance. Und damit, da hat der Kanzler ja sogar recht, lässt sich wirklich kein Wohlstand aufbauen, außer das von Papa. Das ist Arbeitsverweigerung und zeugt meiner Meinung nach übrigens von einer äußerst schlechten Erziehung.
Aber das ist ja nur eine feinfühlige junge Minderheit. Viel mehr Menschen in Deutschland gehen einfach nicht arbeiten, weil es sich in ihren Augen nicht lohnt. Denn unser größtes Problem ist und bleibt der raffgierige und inkompetente deutsche Staat.
Also, lieber Herr Merz, vor den Wirtschaftsvertretern große Klappe haben, eigene Fehler vertuschen und den Bürger für alles verantwortlich machen. Das können sie. Doch der wahre Fachkräftemangel besteht in dieser Regierung ganz speziell im Kanzleramt. Vive la Revolution!
Und damit kommen wir zu unserem heutigen Webtipp. Es geht um einen YouTube-Kanal, den wir hier bei Basta auch schon vor einigen Monaten mal empfohlen haben. Aber gleich mehrere von euch haben uns auf dieses Video hingewiesen. Das wollen wir euch jetzt gerne nochmal zeigen.
Ja, Grüße unter anderem an Patrick oder Karen aus der Basta Berlin-Gemeinde. Die hatten uns dazu auch eine Mail geschrieben. Es geht um den Kanal No PC Tunes. Dort werden regelmäßig neue KI-Lieder veröffentlicht, die wirklich klasse sind. Vor allem die passenden Videos dazu.
Das neueste Werk heißt Daniel Take This. Der Interpret ist Daniel. Und es ist eine Hommage an einen ganz bestimmten Ministerpräsidenten im hohen Norden. Hier für euch ein Ausschnitt.
Ein bisschen schmächtig, die Brille stets beschlagen. Ich hab die Demütigung schweigend ertragen. Wenn sie mich lachend in den Müllcontainer schoben, hab ich mir drin schon die Welt zurechtgebogen. Ihr hattet die Muskeln, ich hatte die Zeit. Und heute bin ich es, der euch das Leben vorschreibt. Ihr wolltet mich nicht wählen, damals im Sport. Heute wähle ich für euch, egal ob ihr wollt. Von der Temperatur bis zur Injektion. Und ihr habt zu folgen ohne Diskussion. Ich bin euer Daniel, genug ist genug. Der Kleine von damals ist heute endlich am Zug. Ihr dachtet, ich hab eure Späße vergessen. Doch jetzt heißt es sich fügen nach meinem Ermessen. Ein bisschen Zwang hier, ein kleiner Stich dort. Ich bin das Gesetz und das letzte Wort. Schwarz ist mein Anzug, die Seele tiefrot. Ihr werdet euch fügen, notfalls per Verbot.
Richtig gut. Daniel Take This heißt das Video, zu finden auf dem YouTube-Kanal No PC Tunes. Gibt's auch bei Insta, X und Spotify. Und wir haben das Lied natürlich auch unter unserer heutigen Folge verlinkt. Und wir schreddern, und da hast du mir was drüber geholfen. Ich habe mal einen Artikel von T-Online genommen, der ist wenige Tage alt.
Ja, richtig. Also die ganze Story kam im Dezember zum ersten Mal auf. Da hat der Mitteldeutsche Rundfunk drüber berichtet. Das Problem ist aber mitnichten gelöst und es schwelt noch immer. Das Ganze bringt uns jetzt nach Diesdorf in Sachsen-Anhalt. Und da gibt es eine freiwillige Feuerwehr und die hat ein Lieblingsauto. Das ist ein alter Unimog.
Gut aus.
Ein sehr schönes Auto und auch wirklich sehr bewährt. Seit Jahrzehnten ist es im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr. Bis dann aber die obere Verwaltungsebene gesagt hat, dieses Auto wird jetzt ausgemustert.
Warum?
Sie haben es begründet damit, dass es den Anforderungen des Einsatzes nicht mehr entsprechen würde.
Es ist möglicherweise nicht elektrisch.
Auch das. Und außerdem würde es ja auch Kosten verursachen. Die Jungs von der Freiwilligen Feuerwehr haben dann gesagt, wir lieben dieses Auto, es dient uns seit Jahrzehnten, wir wollen es auch weiterhaben. Und wisst ihr was, es wird euch keine Kosten verursachen. Wir werden die Wartung einfach selber bezahlen. Wenn wir Ersatzteile brauchen, dann holen wir uns die selber und ihr habt mit dem Ding gar nichts zu tun. Wir wollen einfach weiter damit zu Einsätzen fahren. Aber die obere Verwaltungsebene hat gesagt, das dürft ihr nicht. Das Auto muss weg.
Aber die kriegen ja auch kein neues.
Die Feuerwehrleute haben argumentiert, Das Auto soll jetzt also weg, aber es nimmt ja gar keinen Platz in der Garage weg, denn ihr gebt uns ja gar kein neues Auto. Der Plan ist tatsächlich, dass das Auto ersatzlos gestrichen wird und aus der Garage raus muss und nicht mehr für Einsätze verwendet werden darf. Hm. Und da haben die Feuerwehrleute gesagt, wisst ihr was? Alles Mögliche ins Knie.
Na, also tatsächlich haben sie auch gesagt, für uns als Feuerwehrleute ist das eine der schwierigsten Situationen überhaupt. Wir sind vor Ort, sehen verletzte Menschen, hören ihre Hilferufe und können nicht sofort handeln, weil uns die Ausrüstung fehlt. Und deswegen streiken sie jetzt und haben gesagt, wir machen hier gar nichts mehr.
Über 30 Feuerwehrleute sind jetzt aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgetreten. Es gibt jetzt in Diersdorf keine Freiwillige Feuerwehr mehr. Und das ist aus unserer Sicht ein typisches Beispiel dafür, wie irgendwelche Leute meinen, dass sie etwas besser wissen als die Leute, die es seit Jahrzehnten machen. Und vollkommen herzlos, auch gegenüber den Emotionen dieser Leute, die sich freiwillig engagieren sind. Und darum werden die mit aller Leidenschaft geschreddert.
Oh ja.
Und dann lese ich da noch, dass es schwierig sei, weil die Fronten jetzt verhärtet sind.
Ja.
Und deswegen kann jetzt keiner auf den anderen zugehen. Die Sache ist ganz einfach. Der Unimog bleibt in der Werkstatt, ja. Da wird sogar für die Wartung weiter bezahlt und die Freiwilligen Feuerwehrleute übernehmen jetzt wieder ihre Arbeit. Mhm. Und jetzt, wir haben bestimmt Feuerwehrleute bei uns in der Basta Berlin Gemeinde, vielleicht auch Freiwillige. Es heißt nämlich, wenn eine Gemeinde keine Freiwillige Feuerwehr hat, dann kann auch zur Feuerwehr verpflichtet werden.
Aha.
Jetzt kommt meine Frage an euch. Ist es möglich, dass die Freiwilligen Feuerwehrleute, die ausgeschieden sind, in ein paar Monaten verpflichtet werden, dann dasselbe machen wie vorher, aber nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtet und ohne Unimog?
Schwierig. Ich glaube, dass, ich meine, die haben ja auch andere Jobs. Wenn du bei der Freiwilligen Feuerwehr bist, hast du doch auch andere Jobs. Ne? Meine ich.
Ja.
Das doch mal.
Ja.
Okay. Oder bei der Freiwilligen Pflichtfeuerwehr. Zack, eingezogen, wie bei der Bundeswehr. Also, zack, du musst jetzt zur Feuerwehr.
Das, ja, das ja. ist eine freiwillige Feuerwehrpflicht, die wir dann da in Sachsen-Anhalt etablieren.
Gott. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Ich glaube, einige von euch haben während der Ausgabe bereits panisch nach dem Reisepass gekramt oder das Haus verkauft. Nur schnell weg. Aber hey, dann verpasst ihr ja den ganzen Spaß hier. Außerdem wollen wir den ganzen Hohlmeisen und Denkverweigerern da draußen ja nicht vollends dieses Land überlassen.
Diese Leute dort waren schon immer rassistisch. Das ist nicht Antifaschismus, das ist Nazi sein. Das sage ich Ihnen ganz klar.
So nämlich, alles Nazis. Friedensaktivisten vor dem Brandenburger Tor, Nazis. Montagsspaziergänger gegen Corona, Nazis. Linksextreme auf den Straßen von Leipzig, Nazis. Und zwei Basta Berlin-Jungs mit ihrer Gemeinde natürlich auch. Nein, das spreche ich nicht mal aus, was für ein Quatsch. Und einschüchtern lassen wir uns schon lange nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Im Gegenteil, wir machen mit Vollkaracho weiter.
So ist es. Unter anderem natürlich auch nächste Woche. Aber wenn ihr wollt, dass wir weitermachen und weitermachen können auch, dann freuen wir uns über eure Unterstützung. Entweder hier unter dem Video oder auf basta.berlin. Sowieso eine tolle Webseite, klickt euch da mal rein. Oder schreibt uns gerne eine E-Mail-Adresse an redaktion@basta.berlin.
Genau. Nächste Woche am Donnerstag dann Folge 309 und dann erkläre ich Marcel Joppa auch, warum Ciao Kakao rassistisch ist.
Ja, oh,
mein Name nicht. Ist Benjamin Golme. Bis nächste Woche und Ciao Kakao.
Bis dahin, mein Name ist Marcel Joppa. Ciao Kakao, bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.